hinter der Fassade.
Franz, wird alles zu viel. Zu viel Staat, zu viel Pensionsloch, zu viel Arbeitslosengeld, zu viel Lohnnebenkosten, zu viel Teilzeit, zu viel Links und vor allem überall zu viel Sozialismus. Franz ist damit nicht allein, nein, im Gegenteil. Franz hat einen Förderkreis um sich versammelt, der eine Denkfabrik finanziert, als dessen Direktor Franz in Funk und Fernsehen auftritt, Kolumnen schreibt und Interviews gibt. Franz ist Direktor der Denkfabrik Agenda Austria. Mein Name ist Michael Mazzolo und in dieser zweiten Episode von Hinter der Fassade geht es um eben diese Agenda Austria. Um ihre Gründungsgeschichte, Finanzierung, ihre ideologischen Wurzeln und Diskursstrategien. Es geht um Kritik am, nun ja, wissenschaftlichen Mäntelchen und vor allem um die Frage, wessen Interessen vertritt die Agenda Austria eigentlich?
Hinter der Fassade.
Zweifelsfrei hat sich die Agenda Austria in den vergangenen Jahren als die einflussreichste Denkfabrik im wirtschafts- und sozialpolitischen Diskurs Österreichs etabliert, gleichauf mit dem gewerkschaftsnahen Momentum-Institut als ideologischem Widerpart. Die Agenda Austria wurde 2013 gegründet. Wozu? Das erklärt die Agenda in ihrem Mission Statement. Zitat:
Wir von der Agenda Austria glauben, dass Freiheit und Eigenverantwortung die wichtigsten Bausteine für eine florierende Gesellschaft sind. Wir wissen, dass es uns in Österreich gut geht, aber dass wir noch vieles besser machen können. Wir nehmen kein Geld von Staat, Parteien, Kammern oder freien Interessenverbänden. Das gibt uns die Möglichkeit, frei und ohne Auftrag neue Wege für mehr Wohlstand und Sicherheit in Österreich zu suchen. Unsere Arbeit beschreiben wir mit drei Worten: lösungsorientiert, wissenschaftlich, unbestechlich. Unser Ziel ist es, dass unsere Ideen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert und aufgegriffen werden und wir so einen konkreten Beitrag für eine bessere Zukunft der Menschen in Österreich leisten.
Die Agenda Austria wird in wissenschaftlichen Analysen als sogenannter advokatorischer Think Tank beschrieben, was bedeutet, dass sie sich aktiv und strategisch für eine bestimmte ideologische Richtung einsetzt. So fordert die Agenda Austria unter anderem eine Senkung der Abgabenquote, weniger Bürokratie, ein degressives Arbeitslosengeld, eine Pensionsreform, eine Gesundheitsreform, beides mit der Tendenz zu Privatisierungen, kurz gesagt, mehr Markt, mehr Privat, weniger Staat. Laut dem Ökonomen und Kulturwissenschaftler Walter Oetsch wird dadurch eine bestimmte ökonomische Ideologie propagiert, die Ungleichheit als Antrieb für Effizienz und Wachstum betrachtet. Wir nennen das neoliberal. Der Sozialwissenschaftler Matthias Schlögl und der Politikwissenschaftler Dieter Plewe haben sich bereits 2015 in einer Studie eingehend mit der neuen Generation parteischer Thinktanks auseinandergesetzt. Die Studienautoren heben hervor: Advokatorische Thinktanks wie die Agenda Austria setzen weniger auf umfassende wissenschaftliche Forschung, sondern auf die gezielte Beeinflussung des tagespolitischen Diskurses. Die Agenda Austria ist Teil eines Art Netzwerks neoliberaler Institutionen, denen die Förderung des Rückbaus des Sozialstaats und eine marktliberale Wirtschaftspolitik gemein ist. Dazu gehören das Atlas Network mit über 500 neoliberal eingeordneten Thinktanks weltweit, das European Policy Network mit unter anderem dem Adam Smith Institute sowie der Deutschen Stiftung Marktwirtschaft oder auch die Mopellerei Society, um die es später genauer geht. In dieser Episode von Hinter der Fassade zeige ich, warum es sich bei der Agenda Austria tatsächlich um eine Agenda 1% Austria handelt. Eine Denkfabrik, die sich weniger für die allgemeine Bevölkerung und mehr für das reichste Prozent des Landes einsetzt.
Die Gründung der Agenda Austria.
Wie kam es eigentlich zur Gründung der Agenda Austria? Gehen wir zurück in das Jahr 2009. In den Nachwehen der Wirtschafts- und Finanzkrise veröffentlichte das Wirtschaftsforschungsinstitut, das WIFO, Berichte, die eine sozialinvestive Politik einforderten und die Rolle des Staates, des Sozialstaats, als Stabilitätsanker betonten. Der damalige WIFO-Chef Karl Aiginger argumentierte, dass der Sozialstaat in Krisenzeiten gestärkt werden müsse, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Maßnahmen wie die Kurzarbeit, Qualifizierungsprogramme und gezielte Sozialausgaben sollten die Binnennachfrage stützen und die Krisenfolgen abfedern. Diese Positionen und Forderungen standen im klaren Gegensatz zu den marktwirtschaftlichen Interessen der industriellen Vereinigung, die eine staatliche Ausgabenpolitik und sozialstaatliche Maßnahmen als wachstumshemmend ansah. Eine zweite zentrale Forderung des WIFO und der Aiginger war die stärkere Regulierung der Finanzmärkte. Die Finanzkrise, so die Analyse des WIFO, sei in erster Linie durch unregulierte Finanzpraktiken verursacht worden. So sagte das WIFO, Zitat:
Die jüngste Krise hat gezeigt, dass die bestehenden finanzwirtschaftlichen Überwachungssysteme nicht ausreichen, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern.
Das Institut plädierte daher für umfassende Regulierungsmaßnahmen, um künftige Krisen zu vermeiden und die wirtschaftliche Stabilität langfristig zu sichern. Da war Feuer am Dach. Die industriellen Vereinigungen neben der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und dem Finanzministerium, einer der wichtigsten Geldgeber des WIFO, entschied sich, die Zuwendungen an das WIFO drastisch zu kürzen. Offiziell wurden diese Kürzungen mit allgemeinen Sparzwängen begründet, die im Zuge der Krise nötig gewesen seien. Doch hinter der Fassade war klar, dass die industriellen Vereinigung die ideologische Ausrichtung des WIFO nicht länger mittragen wollte. Das WIFO war den Industriellen zu links geworden. Die industriellen Vereinigung folgte damit einem Trend, den es international schon länger gab, der Gründung eigener wirtschaftsliberaler Thinktanks mit einer Zielrichtung: Wer zahlt, schafft an, sozusagen. 2013 erfolgte schließlich die Gründung der Agenda Austria. Nicht direkt durch die industriellen Vereinigung wohlgemerkt. Veit Sorger, bis 2012 Präsident der industriellen Vereinigung, und der Banker Christoph Kraus trieben das Projekt persönlich voran. Franz Schellhorn, Ökonom und bis zur Gründung der Agenda Austria Leiter der Wirtschaftsredaktion der Tageszeitung Die Presse, wurde Direktor der Denkfabrik. Mit den drei Herren als Gründerväter und Direktor der Denkfabrik war klar, woher der Wind weht. Jedenfalls nicht von links. Gründervater Veit Sorger war von 2004 bis 2012 Präsident der Industriellen Vereinigung und ist bis heute Senatspräsident der Agenda Austria. In der Tageszeitung Kurier zog er Bilanz über seine Amtszeit als IV-Präsident. Zitat:
Ein wirklicher Erfolg war die Absenkung der Körperschaftssteuer, die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die neue Gruppenbesteuerung. Der Rückschlag kam 2008, als zwei Tage vor der Wahl unter anderem die Studiengebühren abgeschafft wurden und die 13. Familienbeihilfe kam. Das ganze Paket kostet rund 1,5 Milliarden Euro jährlich. Es ist uns nicht gelungen, diese schlimme Entwicklung aufzuhalten oder später zu reparieren.
Sorge machten nicht nur die schlimmen sozialstaatlichen Instrumente Sorgen. Er hätte sich auch mehr Privatisierungen erhofft. Zitat:
Ich habe von 2004 bis 2006 die Ära Schüssel mitbegleiten können, die von echter wirtschaftsliberaler Prägung war. Natürlich hätte ich gerne weitere Privatisierungen und noch mehr Deregulierung gesehen.
Gründervater Christoph Kraus war Generalsekretär des von ihm selbst gegründeten Verbands österreichischer Privatstiftungen und von 1999 bis 2012 war er Vorstandsvorsitzender der K3 Privatbank, die sich auf die Betreuung von Unternehmerfamilien und Stiftungen spezialisiert hat. Beste Connections also. Kraus hat sich 2012 in einem Interview mit der Wiener Zeitung kein Blatt vor den Mund genommen, um die Ausrichtung und Ziele der Agenda Austria klarzustellen. Zitat:
Unsere Grundwerte sind Freiheit und Individualismus. Unsere Vorbilder sind die Austrians rund um Hayek und Mises.
Ludwig Mises und sein Schüler Friedrich August Hayek gelten als Begründer des Neoliberalismus. Dazu später mehr. Kraus grenzte die Agenda Austria deutlich von der industriellen Vereinigung und der Wirtschaftskammer ab. Zitat:
Wir sind werteorientiert. Wir wollen daran erinnern, wie der Individualismus und Liberalismus ab Mitte des 19. Jahrhunderts einen zuvor undenkbaren Wohlstand und Fortschritt ermöglicht haben.
Dass damit auch eine stark ungleiche Vermögensverteilung einherging, nahm Kraus als gegeben hin, sogar als notwendig. Zitat:
Die Kluft zwischen Reich und Arm kann nicht durch mehr Umverteilung geschlossen werden. Unterschiede sind notwendig, damit sich das Gesamtgefüge verbessert. Es braucht Leute wie Didi Mateschitz, Bill Gates, Steve Jobs, Karl Vlaschek oder einen IKEA-Gründer, die viel Vermögen aufbauen. Sie haben davor Arbeitsplätze geschaffen. Will ich Armut reduzieren, muss ich akzeptieren, dass ein paar sehr reich werden.
Auf die Frage, ob die Agenda Austria die Politik beeinflussen wolle, antwortete Kraus mit einer Metapher. Zitat:
Die Politik kann wenig bewegen, sie dreht sich nach dem Wind. Wir wollen den Wind steuern. Wenn die öffentliche Meinung dreht und eine gewisse Politik nicht mehr zulässt, dreht auch die Politik.
Die Agenda Austria solle, so Kraus, Reformvorschläge ausarbeiten. Zum Beispiel, Zitat:
Wie kann man die Straßen oder das Pensionssystem privatisieren? Auch das Sozialsystem lässt sich privatwirtschaftlich organisieren.
Christoph Kraus ist oder war kolportiert Mitglied der Mopöllerei Society. An dieser Stelle ein kurzer historischer Exkurs zu den Wurzeln des Neoliberalismus.
Eine kurze Geschichte des Neoliberalismus.
1938, unter den Vorzeichen des Zweiten Weltkriegs, begründete der französische Philosoph Louis Rouchier das Walter-Lippmann-Kolloquium in Paris. Der amerikanische Journalist und politische Theoretiker Walter Lippmann hatte mit seinem Buch The Good Society 1937 den Anstoß gegeben, eine Neubelebung des Liberalismus zu diskutieren. Rouchier lud Intellektuelle wie Friedrich August Hayek, Ludwig Mises, Alexander Rüstorf und andere prominente Ökonomen und Philosophen ein, um über die Zukunft des Liberalismus nachzudenken. In diesen Debatten ging es um eine Abkehr vom klassischen Laissez-faire und die Etablierung einer Form des Liberalismus, die einen Neoliberalismus, so der von Rüstorf neu geformte Begriff, mit minimalem, aber notwendigen staatlichen Eingriff forderte, ohne dabei die Marktdynamiken zu hemmen. Knapp ein Jahrzehnt später, im Jahr 1947, griff Friedrich August Hayek die Ideen des Lippmann-Kolloquiums auf und gründete die Mopöllerei Society, kurz MPS, in der Schweiz. Die MPS entwickelte sich schnell zu einer Bastion des Marktfundamentalismus, die Einfluss und Netzwerke weltweit ausbaute und Intellektuelle, Politiker und Lobbyisten für eine unregulierte Marktwirtschaft mobilisierte. Zu den neuen Mitgliedern zählten neben den Lippmann-Teilnehmern auch radikale Befürworter freier Märkte wie Milton Friedman und George Stigler oder auch der Philosoph Karl Popper. Popper, der in Die offene Gesellschaft und ihre Feinde den Totalitarismus kritisierte, brachte eine Perspektive ein, die Freiheit und Demokratie in den Mittelpunkt stellte. Ein Anspruch, der in der MPS bald zum Lippenbekenntnis verkommen sollte. Mit zunehmendem Einfluss der Mopöllerei Society pervertierte sich der ursprünglich vorsichtige Neoliberalismus zu einer radikalen Ideologie, die Märkte unkontrolliert entfesseln und staatliche Eingriffe fast vollständig ausschalten wollte. Der Staat und besonders die Demokratie wurden dabei nicht als Partner, sondern als Gegner des Marktes betrachtet. Die Vision der freien Gesellschaft der MPS ist praktisch deckungsgleich mit den Interessen der wirtschaftlichen Eliten und ihrem eigenen Wohlstand. Da sind wir wieder bei »Wer zahlt, schafft an« gewissermaßen. Die Mopöllerei Society hat das Konzept von Freiheit unter die Räder eines aggressiven Marktfundamentalismus geworfen, der sozialen Fortschritt dem Profitstreben opfert, der Deregulierung, Steuererleichterungen für Konzerne und den Abbau sozialer Errungenschaften anstrebt. Ihr Gründer Friedrich Hayek schrieb schließlich 1960 in einem seiner Hauptwerke Die Verfassung der Freiheit von der Tyrannei der Mehrheit, der Gefahr, dass demokratische Entscheidungen die individuellen Freiheiten und vor allem die Eigentumsrechte beschneiden könnten. Die Mopöllerei Society ist heute aktiv wie je zuvor. Ein kolportiert aktives Mitglied ist die Neo-FPÖ-Abgeordnete und Leiterin des Hayek-Instituts, Barbara Kolm. Als weiteres Mitglied der Mopöllerei Society gilt der deutsche Ökonom Lars Feld. Lars Feld wurde 2013 von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum einflussreichsten deutschen Ökonomen gekürt. Und, zufällig, ist Lars Feld heute Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Agenda Austria. Ideologisch ist also logisch, wo die Agenda Austria steht. Wirklich an die Fahnen heftet sich die Agenda Austria allerdings sowieso etwas anderes. Unabhängigkeit. Direktor Franz Schellhorn erklärte gegenüber der Tageszeitung Der Standard in einem Interview zur Gründung des Instituts, Zitat:
Die Agenda Austria ist das erste von Staat, Parteien und Interessen unabhängige Institut Österreichs.
Woher die Finanzierung der Agenda Austria also kommt? Von Unternehmern, Privatpersonen und Stiftungen. Im Detail schauen wir uns das später an. Mit der viel propagierten Unabhängigkeit war das von der Gründung an so eine Sache. Spielt es eine Rolle, ob die finanziellen Mittel eines Forschungsinstituts vom Staat oder von Vermögenden kommen? Der Politologe Peter Filzmaier analysierte 2013, Zitat:
Beides hat seine Vor- und Nachteile. Beides ist ein Kampf um Unabhängigkeit. Auch wenn in den USA die Thinktanks oft für politische Strategien missbraucht werden.
Das WIFO, dessen fehlende Mittel ja gewissermaßen die Agenda Austria mitfinanzieren, äußerte sich zur Gründung der Agenda Austria und zur Frage der Unabhängigkeit. Der damalige WIFO-Chef Karl Eiginger, Zitat:
Wir sind erstens ein Forschungsinstitut. Das ist etwas ganz anderes. Außerdem haben wir 15 Institutionen und 15 Privatpersonen, die uns fördern. Schellhorn ist vielleicht von 15 Personen abhängig.
Auch das IHS, das Institut für höhere Studien, nahm zur Frage der Unabhängigkeit der Agenda Austria Stellung. Der ehemalige IHS-Chef Christian Keuschnick analysierte, Zitat:
Wir, das IHS, bekommen ja deshalb öffentliche Unterstützung, damit wir von privaten Interessen unabhängig sind. Die Agenda Austria ist vielleicht von öffentlichem Geld unabhängig, hat aber eine klare Positionierung. Da werden auch Interessen von Geldgebern vertreten.
Schauen wir uns diese Geldgeber genauer an.
Die Finanzierung der Agenda Austria.
Die Agenda Austria wird von einem Förderkreis finanziert, der einerseits aus Unternehmern, Banken und Stiftungen besteht und andererseits aus reichen, einflussreichen Einzelpersonen. Die Agenda Austria dürfte von diesem Kreis mittlerweile pro Jahr zwischen 1,7 und 2 Millionen Euro lukrieren, wobei laut Eigenangaben kein Geldgeber mehr als 7% des Jahresbudgets beiträgt. Insgesamt 67 Unternehmen, Finanzdienstleister und Privatstiftungen führt die Agenda Austria in ihrem Förderkreis auf. 7 Privatstiftungen stehen auf der Liste, einige davon mit weniger klarem Stiftungszweck, andere mit durchaus prominenten Namen im Hintergrund, wie die Pancivis-Privatstiftung, von der Familie Palmers gegründet, oder die Berndorf-Privatstiftung, gegründet von Norbert Zimmermann, dem Mehrheitseigentümer der Berndorf AG. Zum Förderkreis zählen weiters eine Reihe großer Finanzdienstleister, die Erste Bank, die Oberbank, die Wüstenrot-Bausparkasse, die Bank für Tirol und Vorarlberg und gleich dreimal Raiffeisen, die Raiffeisen Bank International, die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien und die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Auch Industrie und Produktion im weiteren Sinn sind zahlreich im Förderkreis vertreten, zum Beispiel die Kapsch AG des ehemaligen Vorsitzenden der Industriellen Vereinigung, Georg Kapsch, die Pierer Konzerngesellschaft von Stefan Pierer, dem Vorsitzenden der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, der jetzt gerade bei KTM mehrere hundert Leute auf die Straße setzt. Der Baurisse Por, die Alpa-Werke, spezialisiert auf Verpackungslösungen, der Holzproduzent Haslacher und der, einfach ausgedrückt, Lampen- und Leuchtenhersteller Zumtobel. Dann gibt es noch eine Reihe Immobilienunternehmen, wie zum Beispiel Palmers Immobilien, den Namen hatten wir ja doch schon einmal, oder die Esterhase-Betriebe mit 44.000 Hektar Land- und Forstwirtschaftsfläche. Und es gibt einige Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, allen voran Accenture. Außerdem sind 11 Holdinggesellschaften mit allerlei Beteiligungen im Förderkreis. Bei den 22 aufgelisteten privaten Mitgliedern des Förderkreises der Agenda Austria sind einige spannende Herrschaften vertreten. Frauen gibt es anscheinend nur 2, nämlich die Unternehmerin und Kunstsammlerin Christine de Castelbasac. Sie ist außerdem die Tochter von Billa-Gründer Karl Vlaschek und die Immobilienentwicklerin und Miteigentümerin der Habau-Gruppe Georgine Rumpler-Heindl. Bei den 20 Herren ist ein Who is Who aktiver und ehemaliger CEOs, Aufsichtsräte, Investoren und Mehrheits- und Alleineigentümern versammelt. Mit Hans-Michael Piech hat die Agenda Austria gewissermaßen Volkswagen an Bord, mit Erhard Grosnick, den Signersanierer, den man gerade wirklich nicht um seinen Job beneiden kann. Wolfgang Berndt war Topmanager bei Procter & Gamble und Aufsichtsratsvorsitzender der OMV. Franz Koch war Vorstandsvorsitzender der ÖAG. Herbert Koch, einst Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Kontrollbank. Genauso wie Franz Hörhager, der außerdem auch im OMV-Aufsichtsrat gesessen ist. Kurz gesagt, man kennt sich. Stellt sich die Frage, was treibt 67 Unternehmern und Stiftungen sowie 22 Privatpersonen an, einen Betrag um die 2 Millionen Euro in eine Denkfabrik zu stecken? Was sind ihre Interessen?
Der Einfluss der Agenda Austria.
Diese Frage führt uns wieder auf die selbstpropagierte Unabhängigkeit der Agenda Austria zurück. Auf diese Unabhängigkeit legt schließlich gerade der Direktor der Agenda Austria, Franz Schellhorn, großen Wert. Und er wird nicht müde, gebetsmühlenartig in Interviews darauf hinzuweisen, zum Beispiel erst im September 2024 in einem Interview mit dem Kurier. Zitat:
Wir sind ein unabhängiger Think Tank, der ungefragt marktwirtschaftliche Lösungen für offensichtliche Probleme vorschlägt. Und wir sind ein gewisser Störfall in Österreich, weil wir als einziges Institut kein Geld vom Staat bekommen und rein privat finanziert sind. Damit halten wir die Einflusssphären der Politik so klein wie möglich.
Und wie will Schellhorn mit seiner Agenda Austria das konkret machen? So beschreibt die Denkfabrik selbst ihre Arbeit in ihrem Mission Statement.
Das Institut erarbeitet wissenschaftlich fundierte Studien, deren Inhalt mit niemandem abgestimmt werden muss. Die Geldgeber haben keinerlei Einfluss auf die wissenschaftliche Arbeit der Agenda Austria. Die Qualitätssicherung der Studien liegt einzig und allein in den Händen des wissenschaftlichen Beirates. Die Agenda Austria arbeitet ergebnisoffen und orientiert sich an marktwirtschaftlichen Lösungen. Die erarbeiteten Studien und Analysen adressieren eine breite Öffentlichkeit.
Zusammengefasst, das liefert die Agenda Austria also. Selbst erarbeitete Studien und Analysen, ohne Einflüsse von außen, unabhängig von Politik und Sponsoren, mit jeder Menge Öffentlichkeitsarbeit dazu. Matthias Schlögl und Dieter Plewe, bereits eingangs erwähnt, haben sich in ihrer Forschung zur neuen Generation politischer Thinktanks in Österreich die Vernetzung der Agenda Austria genauer angeschaut. Sie kommen zu einem klaren Urteil, was die Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit der Agenda Austria betrifft. Weder das eine noch das andere sei überhaupt notwendig. Zitat:
Die Agenda Austria reklamiert, dass es keine Einflussnahme durch Auftraggeber gibt. Nun ist das in einem Think Tank wie Agenda Austria schon deshalb nicht nötig, weil die zahlungskräftige Kundschaft weiß, was sie bekommt.
Der Ökonom und Kulturwissenschaftler Walter Oetsch befasst sich in seiner Arbeit und seinen Publikationen seit Jahrzehnten mit Neoliberalismus und Populismus. Die Kritik von Oetsch an der Agenda Austria geht in eine ganz ähnliche Richtung. Zitat:
Die Agenda Austria beruft sich auf Hayek, der wiederholt eine gezielte Beeinflussung der öffentlichen Meinung gefordert hat. Die Ideologie der Agenda Austria ist es, politische Positionen zu beziehen. Und zwar in der Regel einseitig zum Vorteil der reichen Kreise, die sie finanzieren.
Der politische Ökonom Stefan Püringer und der Soziologe Bernd Liedl haben mit ihrem Working Paper Argumentationsstrategien einer neoliberalen Reformagenda zum Diskursprofil der Agenda Austria in medialen Debatten bereits 2017 eine detaillierte Untersuchung vorgelegt, wie die Agenda Austria gezielt Diskurse gestaltet, um ihre politischen Ziele zu fördern. Grundlage ihrer Analyse ist Michel Foucaults Konzept der diskursiven Macht, das beschreibt, wie gesellschaftliche Wahrheiten und Handlungsnormen durch Diskurse geformt werden. Macht zeigt sich laut Foucault nicht nur durch Gesetze oder Zwang, sondern auch in der Steuerung dessen, was wir für selbstverständlich und wahr halten. Diskurse strukturieren unser Wissen, unser Denken und letztlich auch unser Handeln. Püringer und Liedl machen deutlich, wie die Agenda Austria genau dieses Prinzip nutzt. Sie präsentiert den Markt als Ort von Freiheit, Dynamik und Effizienz, während der Staat als bürokratisch, ineffizient und reformunwillig dargestellt wird. Diese dichotome Gegenüberstellung prägt die Argumentation der Agenda Austria und wird durch gezielte mediale Kampagnen verbreitet. Die Agenda Austria veröffentlicht regelmäßig wissenschaftlich aufbereitete Studien oder Policy Papers, die ihre politischen Reformvorschläge untermauern. Diese Papiere zeichnen sich durch klare, plakative Botschaften aus und sind mit leicht verständlichen Grafiken illustriert. Über enge Connections zu österreichischen Medien, insbesondere zu den Wirtschaftsredaktionen der Tageszeitungen, die Presse, der Standard oder des Kurier, platziert die Agenda Austria gezielt Artikel und Kommentare. Franz Schellhorn schreibt zudem regelmäßig eine Kolumne im Nachrichtenmagazin Profil und ist Dauergast in Diskussionsformaten auf Servus TV oder als Interviewstammgast quer durch die Medienlandschaft. Außerdem versucht die Agenda Austria gezielt, Politikerinnen und Politiker direkt zu beeinflussen. Bei einem ist ihr das besonders gut gelungen. Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz besuchte 2019 die Agenda Austria, um dieser ein Loblied über ihre Arbeit zu singen. Ein Jahr später, unter den Eindrücken der Corona-Pandemie, wurde Franz Schellhorn ins Bundeskanzleramt zum Austausch eingeladen. Gemeinsam mit Gabriel Felbermayr, dem Direktor des WIFO, Christoph Badelt, dem damals Vorsitzenden des Fiskalrats, Martin Kocher, dem damaligen IHS-Chef und später Wirtschafts- und Arbeitsminister, und Monika Köppel-Turinja, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria, ebenfalls mit neoliberaler Schlagseite. Das Ziel der Agenda Austria ist es, gesellschaftliche Probleme und deren Lösungen so zu framen, dass Reformen im Sinne einer neoliberalen Agenda als alternativlos erscheinen. Arbeitslosigkeit liegt an den Individuen, die nicht genug leisten oder sich nicht ausreichend anpassen. Altersarmut lässt sich durch private Vorsorge lösen, der Staat sollte hier nicht eingreifen. Ungleichheit ist kein Problem, sondern das Ergebnis individueller Entscheidungen. Durch diese Narrative und Framings wird der Diskurs so gelenkt, dass politische Handlungsspielräume immer weiter eingeschränkt werden, zugunsten von Marktmechanismen und zulasten kollektiver Lösungen. Und genau darum geht es in der nächsten Episode von Hinter der Fassade, um neoliberale Narrative und Framings, um das Pensionsloch, die Schuldenbremse, den Bürokratieabbau, eine Flat Tax und die vielbeschworene Senkung der Lohnnebenkosten. Mit vielen Beispielen aus den Kolumnen von Franz Schellhorn. Das muss man der Agenda Austria und ihrem Direktor Franz Schellhorn schon lassen. Die Denkfabrik hat sich in relativ kurzer Zeit als einflussreicher Akteur im österreichischen wirtschafts- und sozialpolitischen Diskurs etabliert. Und daran würde es im demokratischen Meinungsspektrum überhaupt nichts auszusetzen geben, wenn da nicht dieser eine schwerwiegende Kritikpunkt wäre. Während die ideologischen GegenspielerInnen der Agenda Austria, also etwa die Arbeiterkammer, die Gewerkschaften, das Momentum-Institut, ganz offen sagen, für wessen Interessen diese eintreten, also kurz gesagt, für die vielen, macht die Agenda Austria das Gegenteil. Statt offen zuzugeben, dass sie als Denkfabrik für das reichste Prozent des Landes die öffentliche Meinung zugunsten von, einfach gesagt, mehr Markt und weniger Staat beeinflussen wollen, geben die Agenda Austria und ihre PropagandistInnen vor, für alle Menschen in Österreich zu arbeiten. Vollkommen schambefreit. Und genau das sollte jedes Mal ganz laut klargestellt werden, wenn die Agenda Austria wieder ihre Tiraden auf den Sozialstaat loslässt. Das war die zweite Episode von Hinter der Fassade. Wer die nächste Episode zu neoliberalen Narrativen und Framings nicht verpassen will, jetzt abonnieren.